Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und in der Sendung ein amerikanischer Notenbankchef, der noch nicht einmal darüber nachdenkt, die Leitzinsen wieder anzuheben.
We're not thinking about raising rates. We're not even thinking about raising rates.
Sagte Fed-Chef Jerome Powell gestern Abend. Die Zinsen werden also voraussichtlich bis Ende 2022 nahe Null bleiben in den USA, auch weil die amerikanische Notenbank davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie sehr lange dauern wird. Pessimistische Töne, die heute für deutliche Kursverluste sorgen an den Börsen, dazu gleich mehr. Außerdem im Programm die Deutsche Bahn und wie sie den Güterverkehr aus den roten Zahlen bringen will. Beginnen wollen wir aber mit der Lufthansa, bei der nach den Gesprächen mit den Gewerkschaften gestern nun ein massiver Stellenabbau droht. Auf über 20.000 Stellen taxiert die Lufthansa inzwischen den Personalüberhang. Und das sorgt für Unruhe, nicht nur, weil der Sparkurs nun doch viel härter ausfallen könnte als ursprünglich angekündigt, sondern auch, weil dies geschieht, obwohl der Bund die Fluggesellschaft mit 9 Milliarden Euro Steuergeld und auch mit Kurzarbeitergeld stützt in der Krise. Mischa Erhardt berichtet.
Mit dem Abbau von 22.000 Vollzeitstellen rechnet die Lufthansa intern, die Hälfte davon in Deutschland. Da Jobs mit geringerem Stundenumfang sich zu Vollzeitstellen addieren, stehen bei Europas größter Fluggesellschaft die Arbeitsplätze von bis zu 26.000 Beschäftigten auf dem Spiel. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO befürchtet, dass die Lufthansa die Krise auch dazu nutzt, vorher schwer durchsetzbare Sparpläne umzusetzen.
Das sind alles Dinge, die schon lange in der Schublade liegen, die man jetzt dann eben versucht durchzusetzen. Und das hat durchaus auch ein starkes Geschmäckle, dass das dann jetzt doch irgendwie durch die Hintertür im Windschatten der Krise noch ein paar Sachen gemacht werden, die man schon lange vorhatte.
Sagt der Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO Daniel Flohr. Unstrittig ist allerdings unter Beobachtern, dass trotz dieser seit langem schwelenden Konflikte zwischen Konzernführung und Gewerkschaften die Fluglinie durch die Krise in ihrer Existenz bedroht ist. Um eine Insolvenz abzuwenden, haben Bundesregierung und Lufthansa-Vorstand sich auf ein Rettungspaket im Volumen von 9 Milliarden Euro geeinigt. Allerdings steht die Zustimmung der Eigentümer noch aus. Die will sich der Konzern in 2 Wochen auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung holen. Dazu seien aber Zugeständnisse der Gewerkschaften nötig, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor wenigen Tagen.
Wir wollen die Arbeit, die weniger geworden ist, anders verteilen. Wir wollen nicht, dass wir mit einer Gewerkschaft und oder Berufsgruppe Verträge abschließen, die zulasten Dritter gehen. Und wir wollen natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Hauptversammlung zustimmt, maximieren. Und dafür werden die Aktionäre Zugeständnisse der Mitarbeiter hören wollen.
In der Krise ist der Luftverkehr praktisch zum Erliegen gekommen. Die Kranich-Fluglinie rechnet nun mit 100 Flugzeugen weniger in ihrer Flotte. Mehr als jede 8. Maschine wird in Zukunft also ausrangiert. Und das wirkt sich direkt auf die Zahl der Beschäftigten aus.
Wenn ich einen Airbus A320 aus dem Betrieb rausnehme oder eine A380 zum Beispiel, da gehen mal gerade 80, 100, 120 Arbeitsplätze verloren, die direkt am Betrieb dieses Flugzeuges dranhängen.
Sagt Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt. Wie der Job Kahlschlag konkret aussehen soll, darüber verhandelt die Fluglinie aktuell mit den Gewerkschaften. Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO sieht da noch einige Hindernisse auf dem Weg zu einer Einigung.
Die Menschen im Konzern müssen das Vertrauen haben, dass auch dieser Vorstand korrigiert, und zwar mit Augenmaß und auf Augenhöhe. Und das ist noch ein weiter Weg.
Die Gewerkschaften haben vor allem das Interesse, betriebsbedingte Kündigungen im Zuge des Sanierungsprozesses auszuschließen. Die Gewerkschaft Cockpit ist bereit, die Gehälter ihrer Piloten um bis zu 45% zu kürzen, um Arbeitsplätze und das Überleben der Lufthansa in und nach der Krise zu sichern. UFO sieht den Spielraum für die Beschäftigten des Kabinenpersonals deutlich enger. Die Gewerkschaft sieht aber Möglichkeiten, etwa unbezahlte Mehrarbeit auszuhandeln, bei Zulagen oder zeitweise auch der Altersvorsorge Abstriche zu machen. Vor allem bauen die Gewerkschaften aber darauf, dass sich ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die freiwillig das Unternehmen verlassen wollen.
Bei der Lufthansa stehen bis zu 26.000 Stellen auf der Kippe, Mischa Erhardt berichtete. Leitzinsen an der Nulllinie, daran haben wir uns in Europa schon fast gewöhnt in all den Jahren, anders als in den USA. Dort lag der Leitzins Anfang März noch zwischen 1,5 und 1,75%, vor Ausbruch der Corona-Pandemie wohlgemerkt und vor dem Lockdown, der die Arbeitslosenquote hat hochschnellen lassen und die Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt hat. Die Fed, die amerikanische Notenbank, hat daraufhin die Zinsen auf nahe Null gedrückt und gestern Abend unmissverständlich klar gemacht, dass diese vorerst auch dort bleiben werden. Aus Washington berichtet Jan Bösche.
Die Notenbank Fed warnt vor allzu rosigen Aussichten. In der vergangenen Woche hatten die Arbeitsmarktzahlen für Mai für eine Überraschung gesorgt. Die Arbeitslosenquote war nicht wie erwartet gestiegen, sondern zurückgegangen. Für manche, zum Beispiel den Präsidenten, ein Beweis, dass der Aufschwung da ist. Fed-Chef Jerome Powell warnte vor zu großem Optimismus.
Despite the improvement seen in the May jobs report, unemployment remains historically high.
Trotz der Verbesserungen im Jobreport sei die Arbeitslosigkeit weiterhin historisch hoch. Powell sprach von einem langen Weg, der Zeit brauche. Das zeigt sich auch in den Prognosen der Fed-Spitze. Sie rechnet damit, dass die Arbeitslosenquote in den USA zum Jahresende bei 9,3% liegt. Die Wirtschaftsleistung werde in diesem Jahr schrumpfen um 6,5%. Paul mahnte, mit Vorhersagen vorsichtig zu sein. Man lerne mit der Zeit mehr über die Folgen der Corona-Krise. Die beiden Ziele der Fed sind Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Da die Inflationsgefahr gering ist, will sich die Notenbank weiter auf den Arbeitsmarkt konzentrieren. Im Zentrum stehen die Leitzinsen. Die Fed hatte sie zu Beginn der Corona-Krise nahe Null gesenkt. Dort sollen sie bleiben bis zum Jahr 2022. Paul?
We're not thinking about raising rates. We're not even thinking about raising rates.
Sie dächten nicht darüber nach, die Zinsen anzuheben. Sie dächten noch nicht einmal darüber nachzudenken. Die Fed versprach weiterhin, ihren gesamten Werkzeugkasten zu nutzen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Dazu gehören Anleihenankäufe im großen Stil, auch von Unternehmen und erstmals auch von Bundesstaaten und Kommunen. Außerdem legte die Fed mehrere milliardenschwere Kreditprogramme auf.
We will continue to use these powers forcefully, proactively and aggressively until we're confident that we are solidly on the road to recovery.
Paul sagte, sie würden die Vollmachten kraftvoll, proaktiv und aggressiv einsetzen, bis sie sicher seien, dass sich die USA auf dem Weg zur Erholung befinden. Der Fed-Chef wies darauf hin, dass die Notenbank nur Kredite geben könne, keine direkten Hilfen. Das sei Aufgabe der Politik. Er vermied einen direkten Appell an den Kongress, weitere Hilfsprogramme aufzulegen, sagte aber,
if there were more fiscal support, you would see better results sooner. But that's a question for Congress. You know, we're spending a lot and that's really what they get to decide.
Wenn es mehr finanzpolitische Hilfe gäbe, sehe man früher bessere Ergebnisse. Man gebe viel Geld aus, aber das müsse der Kongress entscheiden.
Sagt der amerikanische Notenbankchef, übersetzt von Jan Bösche, der einen langen Weg raus aus der Krise gezeichnet hat. Gestern Abend, Frage an unsere heutige Börsenreporterin Claudia Werle. Die Anleger, die in den letzten Wochen ja sehr optimistisch unterwegs waren, die hat Paul damit verschreckt, oder?
Das kann man so sagen. Wir haben gestern an den amerikanischen Börsen, der Dow Jones 1% im Minus, der DAX heute sogar mehr als 2%, 2,5% im Minus aktuell. Er fällt auf 12.206 Punkte. Wobei man muss auch im Blick haben, in vielen Bundesländern ist ja heute Feiertag. An der Frankfurter Börse wird zwar gehandelt, aber das heißt doch, dass deutlich weniger Investoren unterwegs sind als an einem normalen Handelstag. Es gibt also eine geringere Nachfrage, was bedeuten kann, dass die Kursausschläge deutlich höher sind. Kurz vor der Sendung habe ich mit Daniel Saurens von Feingold Research gesprochen über die Entwicklung an den Aktienmärkten. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, das sind ja sehr ernüchternde Töne, die aus den USA zu hören sind. Steht denn die Euphorie, die wir tagelang an der Börse beobachten konnten, auf tönernen Füßen? Und hier ist seine Antwort.
Die Euphorie war schon heftig und wenn man sich anguckt, dass der DAX und der Dow Jones seit ihren Tiefständen im März ja 50% und mehr aufgeholt hatten, der S&P 500 in den USA über seinem Level vom 1. Januar 2020 lag, dann war diese Euphorie bemerkenswert und sie wurde primär getrieben durch die Notenbanken. Nun blicken Börsen meistens 6 bis 12 Monate voraus, demzufolge war auch die Erwartung an eine V-förmige Erholung der Wirtschaft sehr hoch und das haben die Märkte abgebildet.
Es gibt ja ganz verschiedene Faktoren, die den Handel an der Börse beeinflussen. Konjunkturdaten gehören dazu, Unternehmensbilanzen, Maßnahmen von Notenbanken, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ein großer Teil des Handels läuft ja mittlerweile vollautomatisch ab. Das heißt also, Algorithmen erkennen, wann ein Papier über- oder unterbewertet ist. Welche Anteile haben denn Algorithmen am derzeitigen Handelsgeschehen?
Ja, Algorithmen spielen eine immer größere Rolle am Markt. Wir sehen das vor allem dahingehend, dass ja, diese Systeme Aktien kaufen oder verkaufen, je nachdem, wie volatil die Märkte sind. Und das zeichnet sich 2020 als großes Problem aus, denn auf dem Weg nach unten an den Märkten im März sagten viele, du gehst jetzt raus aus dem Markt und befahlen quasi Fonds Positionen glatt zu stellen, also Absicherungen aufzubauen. Und auf dem Weg nach oben wurde dann im System befohlen, sich quasi einzudecken am Aktienmarkt. Das bedeutet, dass diese Systeme den Absturz, aber auch die jüngste Euphorie deutlich beschleunigt hatten und das für Verwerfungen sorgt.
Wie sehr verzerren denn diese Algorithmen den Markt?
Naja, das ist weniger eine Frage von Verzerren als von einem Risiko- oder Chanceversprechen, das die geben, indem sie dem Anleger suggerieren, ich schaffe es, dein Portfolio so zu strukturieren und zu bauen, dass du wenig Verluste einfährst. Und das Ganze führt wiederum dazu, dass eben gerade in Abwärtsbewegungen dann Reißleinen gezogen werden, die aber genau das Gegenteil bewirken. Sie verstärken Bewegungen nach unten und man sieht auch, ein automatisiertes System kann diesen Markt nicht entzaubern, so will ich mal sagen. Das ist Wunschvorstellung, das gibt's nicht.
Vor diesem Hintergrund, wie ist denn der Markt zu bewerten? Was heißt das alles?
Es ist auf jeden Fall 2020 ein extrem komplizierter Markt, denn die meisten wissen doch, dass die wirtschaftliche Erholung länger dauern wird als über das Jahr 2020 hinaus. Die Börsen jedoch feiern das Ganze und sie feiern das entlang der Bilanzkurve der US-Notenbank und auch der Europäischen Zentralbank. Denn das einfache Motto der letzten Wochen war, je mehr Geld die in den Markt gießen, desto höher dürfen die Kurse steigen. Nur ob das so nachhaltig ist, das darf man eben schon bezweifeln. Denn ganz am Ende, am ganz langen Ende entscheiden doch Gewinne und Bilanzen über den Wert eines Unternehmens.
Algorithmen sind heute nicht mehr wegzudenken. Glauben Sie, dass diese Entwicklung zurückgedreht werden kann?
Man könnte sie natürlich zurücktreten, das ist aber vor allem politisch wahrscheinlich auch gar nicht gewollt. Man muss sich nur vorstellen, in den großen Investmentbanken war es früher ja auch gang und gäbe, wenn Märkte zum Beispiel gefallen sind oder auch wenn sie gestiegen sind, dass die Händler aktiver in den Markt eingreifen konnten, indem sie selber was aufs Buch genommen haben, wie das so schön heißt, also Aktien gekauft haben und verkauft haben, auch nach eigenem Gefühl, nach eigener Markteinschätzung. Das ist weitgehend nicht mehr erlaubt, dieser Eigenhandel, und das trägt nicht dazu bei, dass Bewegungen geglättet werden, sondern ja, diese Algorithmen verstärken eben Bewegungen sehr stark. Auch getrieben übrigens über den großen ETF-Markt mittlerweile.
Sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. Ja, dann Frau Werle, schauen wir doch mal auf die Lufthansa heute und auf den drohenden Kahlschlag, der da droht. Wie kam denn diese Nachricht an der Börse an?
Überhaupt nicht gut. Lufthansa-Aktien brechen regelrecht ein. Zeitweise sind sie zweistellig im Minus. Aktuell sehen wir immer noch ein Minus von 7,5%.
Der chinesische Automarkt, der erholt sich offenbar. Im Mai, da kletterte der Absatz um 14,5%. Schiebt das die Autoaktien heute an?
Nicht wirklich. VW minus 5%, Daimler Papiere 4,5% im Minus. Diese Liste ist lang. Es ist ja nicht damit getan, dass wieder mehr Fahrzeuge verkauft werden. Die gesamte Branche steht vor einem gewaltigen Umbruch.
Ja, und dann gibt es noch einen Bericht über ein Comeback der Restaurantkette Vapiano.
Vapiano ist zahlungsunfähig, hat im April Insolvenz beantragt. Nun heißt es, spätestens ab August sollen wieder 30 Restaurants öffnen. Aber der Markt ist einfach schwierig und die Sache mit Corona macht das alles nicht einfacher. Vapiano-Aktien über 6% im Minus. Noch ein kurzer Blick auf den Euro. Der wird mit einem Dollar 13,71 gehandelt. Die Umlaufrendite von minus 0,32 auf minus 0,38% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1732,52 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Während Bundestag und Bundesrat noch Sonderschichten schieben, um das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket überhaupt noch rechtzeitig auf den Weg zu bringen, vor dem 1. Juli, wenn die Mehrwertsteuersenkung ergreifen soll, wird bereits ein weiteres Konjunkturprogramm gefordert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dekarbonisierung, Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung. Das sind die Schlagworte der DIW-Ökonomen, die insgesamt noch pessimistischer in die Zukunft schauen als andere. Aus Berlin, Theo Gers.
Der Einbruch ist tiefer und der Weg aus der tiefsten Rezession seit dem Krieg dauert länger als bisher gedacht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, verabschiedet sich vom V-förmigen Rezessionsverlauf, spricht der Prognose, dass es nach dem Corona-bedingten Einbruch im zweiten Quartal mit Beginn der Lockerungen fast ebenso schnell wieder bergauf gehen könnte. Um 9,4% wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen und nur um 3% im nächsten Jahr wieder wachsen, so DIW-Konjunkturchef Klaus Michelsen.
Aus unserer Sicht ist das wahrscheinlichste Szenario ein U-förmiger Verlauf. Das heißt, wir werden eben keine schnelle Erholung sehen, sondern wir erwarten, dass wir auch am Ende des Prognosezeitraums, am Ende des Jahres 2021, noch nicht wieder das Wohlstandsniveau erreicht haben werden, was wir jetzt vor der Krise beobachten konnten.
Heißt übersetzt, wirtschaftlich so gut wie vor Beginn der Corona-Krise geht es den Deutschen erst wieder frühestens 2022. Daran ändert auch das Konjunkturprogramm, das die Bundesregierung morgen mit ersten Beschlüssen auf den Weg bringen will, nur wenig. Die Wirkung dieses Stimulus haben die DIW-Experten auch schon mal berechnet.
Wenn die Bundesregierung das Programm so durchbekommt, wie es jetzt beschlossen ist, gehen wir davon aus, dass sich das Wachstum mit 1,3 Prozentpunkten in diesem und im kommenden Jahr anschieben lässt.
Heißt übersetzt, wegen des Konjunkturprogramms schrumpft die Wirtschaft in diesem Jahr nicht um 9,4, sondern um 8,1%. Und im kommenden Jahr wächst die Produktion nicht um 3, sondern um 4,3%. Das alles aber nur, wenn es keine zweite Infektionswelle gibt. Doch auch so bleiben die Konjunkturaussichten mau. Wegen der Unsicherheit halten sich im Inland die privaten Haushalte mit größeren Anschaffungen wie etwa Autos zurück. Das schwächt den Konsum. Gleichzeitig gehen nicht nur die Investitionen mit -5% so stark zurück wie noch nie. Auch wichtige Exportmärkte, Italien etwa oder Frankreich, brechen mit -10% regelrecht ein, wesentlich schärfer als die Weltwirtschaft mit -5%. Das aber heißt, deutsche Kassenschlager wie Autos, Maschinen und Anlagen laufen nicht im Export, so Klaus Michelsen.
Was uns vor allen Dingen Sorge bereitet, sind die Exporte und die Ausrüstungsinvestitionen. Dort ist die Erholung überhaupt nicht angelegt und gerade das Auslandsgeschäft sollte uns auch Sorgen bereiten. Wir haben eben nicht die Möglichkeit, uns aus der Krise heraus zu exportieren, wie das beispielsweise nach der Finanzkrise 2008, 2009 der Fall gewesen ist.
Deshalb empfiehlt das DIW ein weiteres Programm, das nur auf Investitionen abzielt. Ein Investitionsfonds für Unternehmen, eine Entschuldung der Kommunen, dazu Impulse für die Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Start-up-Szene würden rund 192 Milliarden Euro kosten. Das jährliche Wachstum in den kommenden 10 Jahren aber um jährlich 0,5 Prozentpunkte erhöhen. Und weil dies über höhere Einkommen und Unternehmensgewinne auch zu höheren Steuereinnahmen führt, würde sich ein solches Konjunkturprogramm mindestens zur Hälfte selbst finanzieren.
Einschätzungen zur Konjunkturankurbelung vom DIW im Beitrag von Theo Gers. Sigrid Nikuta ist seit Anfang des Jahres Chefin der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo. Schon vor der Corona-Krise war dieser Job kein Zuckerschlecken. Seit Jahren belastet diese Sparte die Konzernbilanz mit Verlusten in dreistelliger Millionenhöhe. Heute hat Nikuta, die als Krisenmanagerin bereits viel Erfahrung sammeln konnte bei den Berliner Verkehrsbetrieben, skizziert, wie sie den Güterverkehr der Deutschen Bahn wieder auf Kurs bringen will. Dieter Nürnberger weiß mehr.
Die Güterverkehrssparte der Bahn schreibt seit Jahren rote Zahlen und die Lage hat sich durch die Corona-Krise noch verschärft. Keine idealen Startbedingungen und doch zeigte sich Nikuta heute, so wörtlich, extrem optimistisch. Bis 2030 will sie wieder deutlich mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen.
Ich habe mir für DB Cargo das Ziel gesetzt, 25 Millionen Lkw-Fahrten in Deutschland auf die Schiene zu bekommen.
Nur rund ein Fünftel des Güterverkehrs in Deutschland wird derzeit über die Schiene abgewickelt und die private Konkurrenz der DB AG hält hier Anteile von etwa der Hälfte. Die Kapazitäten für mehr Wachstum auf der Schiene seien bereits vorhanden, so Sigrid Nikutta. Und künftig sollen mehr und mehr die Kunden, also Unternehmen und Spediteure, im Vordergrund stehen. Eine Art Mentalitätswechsel bei DB Cargo, so Nikutta.
Wir waren in der Vergangenheit sehr reaktiv. Wenn der Kunde etwas gewünscht hat, dann haben wir es mit entsprechendem Vorlauf angeboten und gegebenenfalls auch realisiert. Das drehen wir um. Wir bieten an und wir werden dann aktiv bis hin zu aggressiv um unsere Kunden werben.
Unterstützt durch zusätzliche Finanzmittel des Bundes anlässlich der Verluste durch die Corona-Krise könne derzeit auch der geplante Zuwachs bei den Beschäftigten realisiert werden. 2019 gab es bereits rund 1000 Neueinstellungen bei DB Cargo. Die angekündigte Offensive soll alle drei Bereiche der Sparte umfassen. Auch den Einzelwagenbereich, der in der Vergangenheit aufgrund der Kostenintensität einer der Verlustbringer war. Angebotskürzungen sollen hier nicht mehr erfolgen. Und dank der fortschreitenden Digitalisierung bei der Bahn sollen Buchungsprozesse vereinfacht werden. Vergleichbar dem Online-Shopping, sagt Sigrid Nikutta, eine Plattform für alles.
Also angucken, Güterwagen auswählen, Güterwagen ordern, dann sehen, wo sind diese, was macht meine Ware, wie ist der Status. Wann wird sie ankommen?
Die Managerin erhofft sich bei der Realisierung auch weitere Anreize durch die Politik. Die Bahn sei das klimafreundlichste Verkehrsmittel. So könnten beispielsweise im kombinierten Verkehr, wo Lkw und Bahn zusammen agieren, die Mautsätze für Lkw gesenkt werden. Auch die relativ hohen Zahlungen der Bahn bei der EEG-Umlage sollten sinken, so Nikutta. Durchaus ehrgeizige Pläne der DB Cargo-Chefin. Ob sich erste Erfolge schon in diesem Jahr einstellen könnten, ließ Nikutta offen. Hier sei man abhängig von der allgemeinen Erholung der Wirtschaft nach dem deutlichen Corona-Einbruch.
Die Deutsche Bahn will im Güterverkehr in die Offensive gehen, Dieter Nürnberger berichtete. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im Fokus darin die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Mit 9 Milliarden Euro will sie eine klimafreundliche Produktion des Energieträgers fördern.
Die neue Presse aus Coburg attestiert der Wasserstofftechnologie großes Potenzial. Zwar ist ihr Wirkungsgrad in der Gesamtschau geringer als bei vielen anderen Energieträgern, doch bietet sie eben auch die Möglichkeit, überschüssige Energie etwa aus Photovoltaik an sonnenreichen oder der Windkraft an stürmischen Tagen zu speichern. Das ist wohl einer der größten Pluspunkte der Wasserstofftechnologie. Und im Hinblick auf die Verkehrswende könnten Wasserstoffautos genau da ansetzen, wo Elektroautos im Hintertreffen sind, der emissionsarmen Fahrt auf der Langstrecke. Solche Entwicklungen dauern, sie kosten viel Geld und bergen Risiken, gibt die Nordwestzeitung aus Oldenburg zu bedenken. Ein hochsensibler Faktor dabei ist, dass für das Gewinnen von Wasserstoff ganz viel Energie, viel Strom nötig ist. Das macht die Sache momentan so teuer. Setzt man auf grünen Wasserstoff, verzichtet also bei der Produktion auf fossile Energien, dann braucht es noch mehr als bislang die Erneuerbaren. Das heißt, und da sieht das Land derzeit alles andere als gut aus, man muss konsequent Hürden beim Ausbau von Sonnen- und Windkraft einreißen und Tempo machen. Die Wasserstoffstrategie dürfe nicht scheitern, betont die Tageszeitung Taz aus Berlin. Denn sie ist der letzte Versuch, ein klimaverträgliches Energiesystem zu errichten, ehe es zu spät ist. Klimaneutralität 2050 heißt, alles, was nicht sinnvoll über Ökostrom betrieben werden kann, muss mit CO2-neutralem Wasserstoff befeuert werden. Eine solche Industrie in 20 bis 30 Jahren von fast 0 auf 100 hochzufahren, am besten noch weltweit, ist ein gigantisches Vorhaben. Angesichts des vor allem in Familienunternehmen extrem niedrigen Anteils von Frauen in Führungspositionen plädiert der Kölner Stadtanzeiger für eine Managerinnenquote in allen großen Firmen. Es ist schon erstaunlich, wie lange sich überkommene Strukturen halten. Man könnte sagen, der Erfolg gibt der Hinhaltetaktik der deutschen Wirtschaft recht. Aber ist sie denn damit überhaupt noch auf der Erfolgsspur? Ohne verpflichtende Vorgaben werden wir das wohl nie erfahren. Der Vorstoß von Familienministerin Giffey und Justizministerin Lambrecht ist daher richtig. Sonntagsreden wurden jedenfalls genug gehalten.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Die schwierige Aufarbeitung des Attentats am Rosenmontag im hessischen Volkmarsen ist gleich Thema nach den Nachrichten in Deutschland heute, dann mit Peter Sawicki am Mikrofon und ein archäologischer Sensationsfund in Niedersachsen. Ich danke an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.